Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Die italienische Regierung hat schnell gehandelt. Sie hat eine Krisenbank mit Staatsgeldern vor dem finanziellen Kollaps gerettet. Aber zu welchem politischen Preis? Dialogfähigkeit, Argumentationsstärke und Überzeugungskraft, das muss der oder diejenige mitbringen, um europäischer Bürgerbeauftragter zu werden. Das EU-Parlament entscheidet heute darüber, wer diesen Job bekommt. Und dann geht es um finnische Kommunikationskultur, um den Unterschied zwischen Schweigen und Verschweigen bei der Geschichtsaufarbeitung. Stabile Verhältnisse in der Wirtschaft und in der Politik, das ist eine Herausforderung für Italien und ein Versprechen der Regierung in Rom, der Koalition aus 5 Sternen und den Sozialdemokraten dafür zu sorgen. Aber es ist ein Weg mit Hindernissen. Ein Beispiel: Gerade noch hatte Ministerpräsident Conte erklärt, dass es der italienischen Bankenbranche gut gehe. Da wurde er am vergangenen Wochenende eines Besseren belehrt. Und zwar von der Volksbank Banca Popolare di Bari, eine Regionalbank im Krisenmodus wegen fauler Kredite und Missmanagement. Wieder einmal stand die Rettung einer Bank an. Und die italienische Regierung hat sich dazu entschlossen, der Banca Popolare di Bari finanziell unter die Arme zu greifen. Sarah Zerbak in Rom, wie sieht die Rettung denn genau aus?
Ja, vor allem soll das natürlich mit vielen Steuergeldern funktionieren. 900 Millionen Euro lässt sich die italienische Regierung die Rettung kosten. Die schickt das Finanzministerium dann allerdings nicht direkt von Rom aus nach Bari, sondern über Umwege, also zum Beispiel, indem es das Kapital der staatlichen Entwicklungsbank erhöht. Und das liegt eben vor allem daran, dass die Regierung der Banca Popolare di Bari inzwischen gar nicht mehr über den Weg traut. Dass die auf einem riesigen Berg an faulen Krediten sitzt, das ist nicht nur die Wirtschaftskrise schuld, sondern da sollen auch reihenweise krumme Geschäfte gelaufen sein. Dubiose Kunden haben teure Kredite bekommen, an den Vorschriften vorbei. Und deshalb liegt die Sanierung jetzt auch in den Händen von staatlichen Kommissaren, die die Regierung eingesetzt hat. Und unterm Strich bleibt, 2019 endet hier quasi, wie es begonnen hat, mit einer Bankenrettung auf Kosten der Steuerzahler.
Und wie kommt die Rettungsaktion, die Hilfe des Staates im hochverschuldeten Italien an? Welche Reaktionen erntet die Regierung in Rom?
Also die Regierung selber, die ist natürlich erstmal voll des Eigenlobs. Vor allem diejenigen eben, die das Dekret angestoßen haben, Ministerpräsident Giuseppe Conte, der stellt natürlich zu Recht die vielen Kleinsparer in den Fokus, die das Ganze auch begrüßen. Also von rund 70.000 ist die Rede, die sonst eben alles verloren hätten. Und natürlich geht es auch um Arbeitsplätze. Von dort gibt es Reaktionen, also rund 2.700 Mitarbeiter alleine eben von der Bank in Bari, einer der größten Banken in Süditalien. Und eben auch einer der größten Kreditgeber. Das betont eben der zuständige Finanzminister von den Sozialdemokraten, der sagt, das ist nicht nur eine Bankenrettung, sondern da geht es auch um den armen Mezzogiorno insgesamt. Das wird natürlich begrüßt, da widerspricht auch der Koalitionspartner nicht. Aber scharfe Kritik kommt da schon von den 5 Sternen daran, dass es überhaupt zu dieser teuren Rettung kommen musste, dass die italienische Zentralbank nicht viel früher eingegriffen hat, obwohl vieles eben nicht erst seit gestern bekannt ist. Seit gestern wiederum, da ermittelt die Justiz genau das, also ob die Notenbank ihren Aufsichtspflichten nachgekommen ist. Und 5-Sterne-Chef Luigi Di Maio sagt schon jetzt, das muss Konsequenzen haben. Die Bank in Bari muss verstaatlicht werden und zu einer Volksbank im eigentlichen Sinn des Wortes werden. Und außerdem, da ist er sich mit der Opposition einig, müssen die Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist hier die große Debatte. Matteo Salvini von der Lega will die Banker und Manager am liebsten, so sagt er, alle ins Gefängnis stecken und will mit Fundamentalkritik an der Bankenrettung punkten. Das wiederum ist natürlich ziemlich scheinheilig. Schließlich waren er und seine Lega es eben, die Anfang des Jahres selbst mit an der Regierung beteiligt waren, als die Carige Bank gerettet wurde damals.
Frau Zerbak, was sagt das alles aus über die Stabilität der Regierung, der Regierung aus 5 Sternen und Sozialdemokraten? Sie sind ja jetzt fast 100 Tage im Amt. Wie steht die Regierung da?
Ja, nicht wenige fragen sich, ob die 200 Tage noch vollgemacht werden können. Also das Ende der Regierung ist in Italien ja oft nur die nächste Krise entfernt. Auch bei der jetzigen Koalition ist eben die einzige Konstante tatsächlich Dauerstreit. Ein Matteo Salvini, der jede Attacke, jede Gelegenheit nutzt, um eben gegen die Regierung zu schießen. Meistens werden es dann auch Beleidigungen. Jetzt auch in diesem Fall wieder hat der Ministerpräsident Conte als entweder unfähig oder als Lügner hingestellt. Einmal mehr, das hat er auch schon getan. als es hier im Parlament um den umstrittenen Rettungsschirm ESM gegangen ist. Da gibt es also viel Polemik, Flügelkämpfe in der Regierung, innerhalb der Regierung, aber auch innerhalb der Parteien. Also die Sozialdemokraten sind gespalten, die Fünf-Sterne-Bewegung, beide haben Abweichler in den eigenen Reihen. Und das ist natürlich ein richtiger Härtetest für die Regierung jetzt, ebenso wie der Haushalt, um den hier lange gerungen wurde. Der steht jetzt seit gestern Abend nach langem Streit. Da hat der Senat auch zugestimmt. Aber wie es mit dem geplanten Haushaltsdefizit von 2,2%, wie das gelingen soll, dass der enorme Schuldenberg abgebaut werden soll, das ist weiter unklar, wird sicherlich auch in Zukunft für Streit sorgen. Und der nächste Test, der steht sogar schon bald an hier für die Regierung. Ende Januar wird in der Emilia-Romagna gewählt, seit Jahrzehnten rote Hochburg. Und das wäre eben nicht die erste, die Salvini schafft zu erobern. Und da kann es dann wirklich sein, wenn das gelingen sollte, dass die Regierung dann schon früher oder dass es da zumindest schon eng werden könnte. Mit Prognosen muss man ja hier mal ein bisschen vorsichtig sein, dass es zumindest eng werden kann für die Regierung hier in Rom.
Besten Dank, Sarah Zerback in Rom, für die Zustandsbeschreibung. Das Machtgeflecht der Europäischen Union ist für viele schwer zu durchschauen. Die EU und ihre Institutionen gelten als ziemlich schwerfälliger Verwaltungsapparat, als bürokratisch, als fern von den Bürgern. Und genau an dieser Stelle kommt die Europäische Bürgerbeauftragte ins Spiel. Emily O'Reilly ist eine Art Bindeglied, eine Mittlerin zwischen der Verwaltung und den Bürgern. Ihre Aufgabe ist es, Beschwerden nachzugehen von Privatleuten, von Unternehmen und Organisationen, von all jenen, die Ärger mit der EU-Verwaltung haben. An diesem Dienstag stimmt das EU-Parlament darüber ab, wer die neue oder der neue EU-Bürgerbeauftragte wird. Emily O'Reilly möchte weitermachen. Um den Posten bewerben sich aber auch noch 4 Gegenkandidaten. Miriam Stöckel hat sich im Straßburger Büro der Bürgerbeauftragten umgesehen.
Auf dem Weg zu Emily O'Reilly. Die Irin, Anfang 60, früher Journalistin, fünffache Mutter, sitzt in einem hellen Besprechungsraum an einem Tisch, erzählt von ihrer Arbeit. Ein typischer Fall? Ihr Beispiel kommt prompt. Die Beschwerde einer jungen Frau, weil der Auswärtige Dienst der EU seine Praktikanten nicht bezahlte. Wir haben diese Beschwerde untersucht und vorgeschlagen, dass die EU diese Praktikanten bezahlen soll. Das tut sie jetzt. Und darauf sind wir sehr stolz. Es gab keine bestimmte Vorschrift, gegen die die unbezahlten Praktika verstoßen hätten. Aber zu den Werten der EU gehört eben, dass niemand diskriminiert wird. Und damit seien unbezahlte Praktika nicht vereinbar, sagt O'Reilly, denn sie schlössen all jene aus, die sich unentgeltliches Arbeiten nicht leisten können. 400 bis 500 Fälle untersucht O'Reilly jährlich. Mal hält eine Behörde Dokumente zurück, mal wirft ein Unternehmen der EU-Kommission ein ungerechtes Kartellverfahren vor. Die Stärke des Amtes liegt in den Untersuchungsbefugnissen, die ich habe. In erster Linie das Recht, alle Dokumente einzusehen, egal wie geheim sie sind. O'Reillys Untersuchungen zufolge funktioniert die EU-Verwaltung besser als ihr Ruf. Nur bei 5 von 100 Fällen stellt die Bürgerbeauftragte, auch Ombudsfrau genannt, am Ende einen Verwaltungsmissstand fest und schreibt eine sogenannte Empfehlung. Eine Aufforderung, wie es künftig besser laufen soll. Sanktionen verhängen kann sie nicht. Ihre Einflussmöglichkeiten? Dialog, Argumente, Überzeugungskraft. Und hinter O'Reilly steht ein ganzes Team von Mitarbeitern.
Diese gesamte Etage hier, also der 4. Stock und der 5. Stock, das sind alles Ombudsfrau-Angestellte.
Sagt Gundi Gadesmann, Leiterin der Kommunikationsabteilung bei einer kleinen Führung durchs Büro. Bei jeder Beschwerde bekomme der Bürger eine Antwort in seiner Muttersprache. Entsprechend vielsprachig sei das Team hier, erzählt Gadesmann noch und klopft dann an eine Tür.
Hallo, hallo. This is Sina. This is our
Personalchefin Sina Assimakopoulou, Griechin, unterbricht ihre Schreibtischarbeit.
We are about 80 people.
Wir sind etwa 80 Leute, inklusive 9 Auszubildende. Die meisten Fallbearbeiter, die die Beschwerden inhaltlich untersuchen, arbeiten in Brüssel. Die Verwaltungsmitarbeiter überwiegend hier.
And the administrative staff is mostly here.
Hier, das heißt in einem Nebengebäude des EU-Parlaments in Straßburg. Dessen Abgeordnete entscheiden, ob O'Reilly den Posten für 5 weitere Jahre bekommt oder einer der anderen 4 Bewerber. Der Wahlausgang ist offen. Auch wenn O'Reillys Amtsführung aus verschiedenen Richtungen gelobt wird. Vom Petitionsausschuss des EU-Parlaments etwa und von Politikanalystin Sophie Pornschlegel von der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center.
Sie hat ihre Arbeit tatsächlich sehr gut gemacht, weil sie es geschafft hat, ihr Amt so auszunutzen, dass sie es gestärkt hat in den letzten 5 Jahren.
Und zwar indem sie aus eigener Initiative heraus die großen strukturellen Probleme in den europäischen Institutionen benannt hat, wieder und wieder. Die, die alle Bürger betreffen, nicht nur Einzelne. Den unklaren Einfluss von Lobbyisten auf Entscheidungsträger, fehlende Transparenz bei Verhandlungen und Entscheidungen der EU-Regierungen und ethisch fragwürdige Jobwechsel hoher Beamter oder Kommissare. So hat die Bürgerbeauftragte das Profil ihres Amtes geschärft. Zwar hätten viele Akteure Veränderungsdruck aufgebaut, nicht sie allein, sagt O'Reilly, aber so langsam würden die EU-Institutionen tatsächlich offener. Und wieder hat sie sofort ein Beispiel. Ein Mitglied der neuen EU-Kommission hat den Titel Kommissarin für Werte und Transparenz. Das ist eine riesige Veränderung. Denn dass Transparenz Teil der offiziellen Stellenbeschreibung eines Kommissars wird, das wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen.
Heute entscheidet sich, wer den Posten europäischer Bürgerbeauftragte übernimmt. Miriam Stöckel berichtete für uns aus Straßburg. Ist es typisch finnisch, andere Leute in Ruhe zu lassen, lieber zu schweigen, als zu viele Worte zu verlieren? Um das stille Finnland, um stille Finnen geht es in dieser Woche in Europa heute. Und in dieser Folge kümmert sich unsere Reporterin Jenny Roth um Aufarbeitung der finnisch-deutschen Geschichte. Sie hat einen Finnen getroffen, der bis vor kurzem noch in Berlin gelebt hat. Pekka Karjanen hat eine besondere Sicht auf die Vergangenheit und auf diejenigen, die mit den Deutschen während der Nazizeit zusammengearbeitet haben. In die Schlagzeilen geriet der Brauereibesitzer und Kneipenbetreiber, weil er einen SS-Veteranenverein finanziert haben soll. Konfrontiert mit Protest und Kritik verstand Karjanen die Welt nicht mehr und ging zurück nach Helsinki.
Pekka Karjanen sitzt in einem Schaukelstuhl in der Odi-Bibliothek im Zentrum von Helsinki. Ein Mann um die 50, mit Hemd und Jackett, Seitenscheitel, schmalgerandete Brille, freundliches Lächeln. Vor sich einen ganzen Stapel Papiere. Ausgedruckte E-Mails, Kopien von Flyern und Boykottaufrufen.
Kein Bier von, für und mit Nazi-Fans. Kneipe Brüggerie Helsinki. Braunes Bier aus Finnland.
Stand auf einem der Flugblätter, mit dem das Bündnis gegen Rechts Karjanen aus Berlin-Prenzlauer Berg vertreiben wollte. An Haustüren und Briefkästen hingen die Flyer.
Bei uns wurden Fenster kaputt gemacht. Vor dem Lokal lagen die Scherben. Wir haben versucht, das Bündnis zu kontaktieren, aber die lehnten jedes Gespräch ab.
Am Ende kapitulierte Karjanen. Im Sommer machte er die Kneipe dicht. Außerdem ist er von seinem Posten als Vorsitzender des finnischen Traditionsvereins Veljes Apu und als Chefredakteur von Achtung zurückgetreten. Die Zeitschrift ehrt das Andenken an die rund 1400 Finnen, die in der Waffen-SS dienten. In Sachen kritischer Geschichtsaufarbeitung hat Finnland nicht viel vorzuweisen. 2019 gab es eine erste Studie über die Beteiligung Freiwilliger in der SS-Einheit Viking.
Isäni on ollut SS-joukkoissa. No eihän se mikään salaisuus Suomessa ole ollut. Ei täällä niin kuin, ei Suomessa ole semmoista vaikenemisen kulttuuria.
In Finnland gibt es keine Tabuthemen wie in Deutschland. Es ist kein Geheimnis, dass mein Vater in der SS war. Aber es ist die Geschichte meines Vaters, nicht meine. Ich wusste, dass die Sache heikel ist, aber ich hätte nicht geahnt, dass man mich so angreift, ohne die Hintergründe zu kennen.
Zu den Hintergründen gehört, 1944 waren mehr als 200.000 Wehrmachtssoldaten in Lappland stationiert. Deutsche und Finnen waren Waffenbrüder. Ihr gemeinsamer Feind war die Sowjetunion, bis Finnland die Niederlage Deutschlands erahnte und einen Separatfrieden mit den Sowjets schloss. Und die verlangten den Abzug der deutschen Truppen innerhalb von 2 Wochen. Eine unrealistische Forderung. Am Ende kämpften Finnen gegen Deutsche, die bei ihrem Rückzug verbrannte Erde hinterließen. Für die Finnen sei der Zweite Weltkrieg eine Heldengeschichte geblieben, erklärt der Publizist und Walfinne Roman Schatz.
Vergangenheitsbewältigung. Schon allein das Wort existiert gar nicht in der finnischen Sprache. Die Finnen wurden von Stalin überfallen und mussten sich mit dem Teufel verbinden, nämlich mit Deutschland, um da irgendwie einigermaßen rauszukommen. Und es hat geklappt. Kein Interesse daran, aus der eigenen Vergangenheit jetzt irgendwie stinkende Kadaver ans Tageslicht zu zerren.
In den Augen vieler Finnen hätte man ohne Deutschland die Unabhängigkeit nicht bewahren können. Davon ist auch Pekka Kärjänen überzeugt.
Ohne deutsche Hilfe, ohne die Waffen und Lebensmittel wäre Finnland 1944 zusammengebrochen. Am Ende haben wir zwar den Krieg verloren, aber wir haben viel gewonnen. Wenn man mal das Baltikum anschaut und Polen, sieht man, was uns passiert wäre, wenn wir aufgegeben hätten. Das versteht man in Deutschland nicht.
Dafür relativiert man in Finnland durchaus die Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland, sagt die Historikerin Anu Heiskanen. Gerade hat sie ein Buch zu ihren Recherchen über Frauen veröffentlicht, die während des Kriegs freiwillig nach Hitler-Deutschland gingen.
Viele wussten sich ja gar nicht, wo sie dahin gingen. Und dass Finnen und Deutsche Waffenbrüder waren, war nie ein Tabuthema. Auch wenn das manchmal fast so klingt, als hätten die Deutschen hier gar nichts mit den Nazis zu tun gehabt. Auch die SS-Mitgliedschaften wurden nicht verschwiegen. Aber sie waren auch keine große Sache. Eher wenige junge, ideologische Männer, die gegen den Bolschewismus kämpfen wollten.
Teil dieser anhaltenden Unbedachtheit war auch, dass sich Brauer Kärjänen für eine finnische Zeitung mit seinem Vater und einem SS-Helm in der Hand ablichten ließ. In Deutschland undenkbar. Dass dieser Fauxpas keine großen Schlagzeilen in Finnland machte, wundert Roman Schatz nicht.
Ich habe irgendwo am Flughafen tätowierte Junge von einer finnischen Band kennengelernt. Die waren stinkesauer auf Deutschland, weil sie bei irgendeinem Festival nicht auftreten durften, weil sie irgendwelche Runen tätowiert hatten. Die haben gesagt, wir sind überzeugte Anarchisten, wir haben nichts mit den Nazis am Hut. Diese Runen sind Wikinger, wir kommen aus dem Norden.
Über Teile der finnisch-deutschen Geschichte herrschte bis vor kurzem Schweigen. Beispielsweise wurde lange nicht über die finnischen Frauen gesprochen, die mit deutschen Soldaten Kinder bekamen und später als Nazi-Huren verschrien waren. Dieses Tabu ist erst in den letzten Jahren aufgeweicht worden. Auch dank einer jungen Generation von Schriftstellern. Der Roman Wildauge, der Bestseller-Autorin Katja Ghetto etwa, dreht sich um die Liebesgeschichte zwischen einem Nazi-Offizier und einer Hebamme in einem Arbeitslager. Eine fast beiläufige Schweigekultur kennt auch Roman Schatz aus Erfahrung.
Ich durfte die finnische Geschichte von Professor Henrik Meinander ins Deutsche übersetzen. Und dann hat sich, als die Übersetzung fertig war, die deutsche Verlegerin bei mir gemeldet und gesagt, Roman, die Sache über den Lapplandkrieg, als die Finnen sich dann noch gegen die Deutschen wenden mussten auf sowjetisches Drängen hin, am Schluss im Oktober 44, das handelt der Professor Meinander auf einer halben Seite ab. Das geht nicht. Da wurden keine Details verschwiegen. Er wollte einfach möglichst wenig Aufhebens von dieser unangenehmen Eskapade der Geschichte.
Und Pekka Kärjänen ist mit seiner Sicht der Dinge nicht allein. Bis heute gibt es eine kollektive Verehrung der Veteranen. Bei der jährlichen Gala am 6. Dezember, dem Unabhängigkeitstag, die Millionen Finnen am Bildschirm verfolgen, sind die Veteranen die ersten Gäste im Präsidentenpalast. Sie gelten hier nach wie vor nicht als Kollaborateure, sondern als Helden.
Das deutsche Wort Vergangenheitsbewältigung existiert in der finnischen Sprache nicht. Jenny Roth war das über das stille Finnland. Auch das Geschäftsgebaren funktioniert nach eigenen Regeln. Darum geht es morgen in unserer nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit wünscht Katrin Michaelsen.